Liebe Freunde des politischen Feuilletons, in meinem neuesten Text habe ich mich ausführlich mit dem Begriff der Ehre beschäftigt. Anlass war eine politische Auseinandersetzung, die ich selber geführt habe und in deren Verlauf oder in deren Rückbetrachtung ich mich dann an eine Situation aus einem Roman von Theodor Fontane erinnert habe. Und auf den ersten Blick hat, wie so häufig bei meinen Texten, beides nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, aber immerhin der Begriff der Ehre findet dort statt. Vielleicht haben Sie Spaß daran, meinen Überlegungen zu folgen. Ehre ist Zwang genug, eine Tugend stürzt ab über den Verfall der Selbstachtung im politischen Diskurs. Ehr ist Zwang nok, Ehre ist Zwang genug. Dieser aus dem Mittelalter stammende Spruch ziert ein Kaufmannshaus in Münster. Die Historikerin und Schriftstellerin Ricarda Huch interpretierte 1927 den Satz so: Der Freie, und das ist nach der damaligen Auffassung der Edle, erträgt keinen Zwang, aber er zwingt sich selbst. Die Ehre ist objektiv die Meinung anderer von unserem Wert, sezierte klug schon vor rund 200 Jahren der Philosoph Arthur Schopenhauer. Wenn also sehr viele politische Zeitgenossen, beispielsweise von Donald Trump oder Wladimir Putin, glauben, dass auf ihr politisches Wort nicht wirklich Verlass sei, da sie ihre Aussagen schon allzu oft geändert haben oder sie allzu schnell bereit sind, zu Lasten der Wahrheit zuzuspitzen, willentlich zu verletzen, dann wird solchen Menschen nach Schopenhauer nur eine sehr zurückhaltende Meinung anderer von ihrem Wert begegnen, also eine geringe Ehre. Subjektiv, so schrieb Schopenhauer jedoch weiter, ist die Ehre unsere eigene Furcht vor dieser Meinung der anderen. Wer also den wenig Geehrten seine Wertlosigkeit spüren lässt, der mag objektiv vielleicht recht haben, aber trotzdem kränkt er möglicherweise die Ehre seines Gegenübers. Folgen Sie mir vor diesem Hintergrund auf eine Zeitreise. 1895. In dem Roman Effi Briest von Theodor Fontane geht es auch um eine Ehrverletzung. Der erfolgsverwöhnte Baron von Innstetten, Spitzenbeamter im Berliner Regierungsapparat kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts, heiratet Effi, eine viel zu junge Frau. Eine Tochter erblickt das Licht der Welt, aber der Baron vernachlässigt Frau und Familie zugunsten der Karriere. Mehr als 6 Jahre später entdeckt er durch einen unglücklichen Zufall, dass Effi sich in dieser Zeit auf ein außereheliches Techtelmechtel mit einem Offizier eingelassen hat. Effi wird in Schimpf und Schande verstoßen, das Kind dem schuldlosen Vater oder besser gesagt einer von ihm beauftragten Amme anvertraut. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Denn in der Moralvorstellung seiner Zeit hat nicht nur die treulose Ehefrau die Gefühle ihres Mannes verletzt, sondern vor allem der lotterhafte Nebenbuhler die Ehre des gehörnten Gatten. Der Baron sinnt nicht auf Rache, aber er hat auch das Gefühl, dass der Regelverstoß nicht einfach hingenommen werden darf. Also denkt er einige Tage nach über die bedrückende Lage und bittet dann seinen besten Freund Wüllersdorf zu sich. Er sollte ihm bitte als Adjutant dienen beim Duell mit dem Liebhaber. Es entspinnt sich im Roman dann an dieser Stelle ein Dialog, auf den noch einzugehen sein wird. 2024. Es gibt keinen Grund, über solche Duelle der Vergangenheit den Kopf zu schütteln. Gehören doch bei vergleichbaren Lebensbrüchen Ehrenmorde, Kindstötungen und Femizide als feste Größe in die Kriminalstatistik von heute. Verletzte Ehre treibt Menschen, vor allem Männer, noch immer zu den aberwitzigsten, oft mörderischen Grausamkeiten. Und das, obwohl der Begriff der Ehre spätestens seit seinem Missbrauch durch die Nationalsozialisten mindestens für die Deutschen nachhaltig beschädigt ist. Gibt es noch so etwas wie Ehre in der Politik? Zählt es noch etwas in Zeiten von Fake News, Populismus, schnellen Schüssen? Wenn jemand versucht, Wort zu halten, ehrlich zu sein, vielleicht auch ehrgeizig in der Sache, kurz ehrenvoll zu sprechen und zu handeln? Politisch denkende Menschen tragen alltäglich Duelle aus, soweit sie sich nicht nur in der eigenen Blase bewegen. Sie streiten für oder gegen die Aufnahme von Geflüchteten, für oder gegen die Wärmepumpe, für oder gegen die Atomkraft. Die einen verstehen eher die Angst der Juden, die anderen vor allem das Leid der Palästinenser. Manche fordern mehr Waffen für den Krieg und andere mehr Einsatz für den Frieden. Zum Pistolenkampf kommt es dabei nicht, aber die Worte können hin und her schießen wie Kugeln, können verletzen und Wunden reißen. Die grobe Missachtung von Tatsachen, wissentliches Lügen, billiges Nachhängen an absurden Verschwörungserzählungen sind keine Meinung. Pauschaliert herabsetzendes Sprechen über Dritte, zum Beispiel viele Bürgergeldempfänger sind faul oder die meisten Ausländer sind kriminell oder blonde Frauen sind dumm, verletzen nicht nur die Ehre derer, über die gesprochen wird, sondern auch das Ehrgefühl jedes Zuhörenden, ganz egal, ob solche Grobheiten von politischer Prominenz verbreitet werden oder im persönlichen Gespräch. Ehre ist Zwang genug. Wenn das gelten würde, dürften solche Sätze nicht fallen. 1895. Die Lage ist furchtbar und ihr Lebensglück ist dahin. Konzidiert bei Fontane, der herbeigerufene Freund Wüllersdorf, dem vor Jahren ehelich betrogenen Baron von Innstetten. Aber wenn sie den Liebhaber nun totschießen, ist ihr Lebensglück sozusagen doppelt hin. Muss es also sein? Fragt er den Freund. Ja, es muss sein, antwortet der Baron. Weder treibe ihn Rache an, noch Hass auf seine Frau oder ihren Liebhaber. Aber man sei eben nicht nur ein einzelner Mensch, sondern stehe für das Ganze. Die Gesellschaft habe Regeln herausgebildet, an die man sich halten müsse. Und dagegen zu verstoßen geht nicht. Die Gesellschaft verachtet uns. Und zuletzt tun wir es selbst. 2024. Das muss man aushalten, sagen deutsche Politiker häufig, wenn sie auf harte Kritik, auch auf eher verletzende Pöbeleien angesprochen werden. Da dürfe man nicht wehleidig sein, das gehöre zum Geschäft. Dabei hat es die Ehre sogar ins Grundgesetz geschafft. Das umfassende Recht auf Meinungsfreiheit findet in Artikel 5 seine Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Man muss also nicht dulden, beleidigt oder verleumdet zu werden. Wer in seiner politischen Ehre, in der Redlichkeit seines Denkens und seiner Argumentation, im Willen um einen anspruchsvollen Austausch missachtet und verletzt wird, der wird auch um das Zuhören, das Nachdenken, vielleicht sogar das überzeugte Einlenken, betrogen. Ratlos steht er dann vor den Trümmern seines Ehrgefühls. Soll er weiter argumentieren, noch einen Versuch machen, weitere Statistiken heranzerren, glaubwürdige Zeugen seiner Position benennen? Soll er weiter kämpfen für das Ganze, für die Werte, die doch diese Gesellschaft zusammenhalten sollten? Oder sollte er schweigen um des lieben Friedens willen und auf Kosten seiner Selbstachtung einlenken? 1895. Die Gesellschaft verachtet uns und zuletzt tun wir es selbst, hatte Innstetten gesagt. Sein Freund Wüllersdorf gibt sich geschlagen. Unser Ehrenkodex ist ein Götzendienst, stellt er resigniert fest, und wir müssen ihm uns unterwerfen, solange der Götze gilt. Also überbringt er schon am nächsten Tag dem unglücklichen Liebhaber die mörderische Aufforderung zum Duell und organisiert das Zusammentreffen. Der Baron schießt und trifft tödlich. Dem Götzen wurde geopfert. Aber Innstetten bleibt sein Leben lang unglücklich ob des Todes, den er der Ehre halber verschuldet hat. »Nichts gefällt mir mehr«, sagte er ein paar Jahre später im Roman zu Wüllersdorf, »mein Leben ist verpfuscht.« 2024. Absurd mutet uns heute die Logik des Götzendienstes am Ehrenkodex der beiden Romanfiguren an. Wie gut, dass wir solche Rituale im Regelfall nicht mehr benötigen. Aber immerhin, sie hatten ein Ehrgefühl und die Gesellschaft um sie herum erwartete ehrenhaftes Verhalten. Inzwischen ist es längst nicht mehr Zwang genug, auf die eigene Ehre zu achten, ganz im Gegenteil. Heute bekommt das böse Wort den schnellen Beifall, die vielen Klicks und Likes. Politischer Erfolg ist nun ohne Ehrgefühl möglich. So fühlt es sich dann also an, wenn man sich selbst verachtet. Vielen Dank. Ich verbinde diesen Text mit dem Hinweis, dass es sich lohnt, mal wieder den Roman Effi Briest zu lesen. Sie finden ihn vermutlich in Ihrem Bücherregal. Ansonsten umsonst auch im Internet. Ein Link dazu finden Sie auf vogtpost.de, wie auch einen weiterführenden Aufsatz zum Thema Ehre, der mich sehr inspiriert hat. Vielen Dank für Ihr Interesse.